Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Es ist schon wieder ein Donnerstagabend und damit herzlich willkommen zu dieser Sendung.
Kürzlich war bei uns der populäre Politiker und frühere Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach zu Gast. Mehr dazu gleich.
Und wir begleiten Sie heute sogar zu zweit durch diese Sendung. Und das sind Bianca Bredemeier und
Dietmar Ballner. Bevor wir aber ins Interview starten, hier zunächst ein Wunschtitel von Wolfgang Bosbach. Viva la vida von Coldplay.
Wir haben es ja eben schon gesagt, der CDU-Politiker und frühere Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach war anlässlich seines Besuches in Bornheim auch im Studio Merten zu Gast.
Sein Leben für die Politik, seine Zeit in Bonn, aber auch der Mensch Wolfgang Bosbach, das werden einige der Themen sein.
Otto Ganser und Dominik Pinsdorf sind im Gespräch mit Wolfgang Bosbach, welches aber bereits am 15. Januar aufgezeichnet wurde.
Ja, einen schönen guten Abend, Herr Bosbach.
Ja, danke für die Einladung.
Ich freue mich, dass Sie gekommen sind hier zu uns ins Studio Merten. Aber die allererste Frage, wie geht es Ihnen?
Auch den Umständen entsprechend ganz gut. Jedenfalls traditionell zwischen dem 11.11. und Aschermittwoch. Karneval lebe ich immer auf, bin ja mit dem Karneval im Karneval groß geworden. Aber wahrscheinlich sprechen Sie eher punkto Gesundheit an. Es ist nicht so, wie es sein soll, aber es ist besser, als es sein könnte. Deswegen bin ich unter dem Strich zufrieden.
Gut, ich möchte jetzt mal so ein ganz, ganz weites Stück zurückgehen in Ihrer Kindheit und Jugend. Wussten Sie damals schon, dass Sie vielleicht mal in die Politik gehen oder irgendwie damit zu tun haben, beruflich oder so? War das schon mal eine Intention von Ihnen? Also ich wollte als Kind mal Bundespräsident werden.
Ja, also die werden mir alle verdächtig, die als Kinder schon Spitzenpolitiker werden wollen. Nein, weit davon entfernt. Also ich komme aus einem Elternhaus, da gab es zwei wichtige Themen. Das eine war die Religion. Und das andere war die Politik. Mein Vater war unfassbar politisch interessiert, bis zu seinem Tod. Der war immer gut informiert, hat jede Zeile in der Zeitung gelesen. Ich glaube, Papa wäre gerne an meiner Stelle Politiker geworden oder Mitglied des Bundestages gewesen. Aber er war nie Mitglied einer Partei, bevor ich es geworden bin. Ich glaube, er ist auch ein bisschen mir zuliebe dann später in die CDU eingetreten. Ich wollte als Kind was völlig anderes werden. Ich habe mal geglaubt, meine fußballerischen Künste würden ausreichen, um Berufsfußballer zu werden. Aber den Zahn hat mir der Trainer schnell gezogen. Er meinte, davon könnte ich auf keinen Fall eine Familie ernähren.
Tja, Dominik Pinsdorf.
Ja, Sie haben gerade über Ihre Kindheit schon gesprochen. Mich interessiert da sehr, wie war die geprägt? Also war die, Sie sind ja in Bergstadtbach aufgewachsen, im Bergischen. Wie war Ihre Kindheit dort?
Wunderbar. Wunderbar, ich komme nicht aus einem wohlhabenden Elternhaus, eher aus bescheidenen Verhältnissen, aber mir hat nie irgendetwas gefehlt. Nur ein Beispiel, meine Schwester und ich, wir haben alle Sommerferien verbracht bei den Großeltern im Westerwald. Wir waren noch nicht mal in Holland oder in Österreich oder in Bayern oder irgendwo anders. Immer bei Oma und Opa im Westerwald und es war wunderschön. Ich bin meinen Eltern, Mama lebt ja noch, ohne Ende dankbar für eine wunderbare Kindheit, eine wunderbare Jugend und bin auch groß geworden in der katholischen Jugendarbeit. Deswegen bin ich so schockiert über die Missbrauchsfälle in meiner Kirche, in der katholischen Kirche, weil ich ausnahmslos gute Erfahrungen gemacht habe. Ich bin dankbar für diese Zeit. Umso bitterer ist es ja, wenn andere ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Und jetzt versetze ich mich mal in die Rolle eines Vaters. Wenn ich die Kinder in die Obhut der Kirche gebe, in der katholischen Jugend oder Messdiener, was auch immer, dann meine ich doch, da bin ich auf der ganz sicheren Seite. Da kann den Kindern überhaupt nichts passieren. Bei mir war es auch so.
Das heißt also, zusammengefasst, eine wohlbehütete Kindheit, ja, eine sehr glückliche Kindheit. Wann kam der Entschluss in der Jugend zu sagen, ich gehe jetzt in die Politik? Ich denke mal, Junge Union war der erste Start gewesen. Was war der Impuls gewesen, sich politisch zu engagieren?
Der Impuls, das ist das richtige Stichwort. Das war 1972, da kamen verschiedene Dinge zusammen. Wir hatten damals eine harte innenpolitische Auseinandersetzung über die Reform des Abtreibungsparagrafen 218 Strafgesetzbuch. Ich habe mich mein Leben lang mit Lebensschutzfragen beschäftigt, also nicht nur, was man von mir weiß, mit Themen wie innere Sicherheit, Migration, Integration. Für mich hat auch der Schutz des ungeborenen Lebens immer eine große Rolle gespielt. Und wir hatten einen ganz harten, einen hammerharten Bundestagswahlkampf. Wir hatten davor nie so harte Wahlkämpfe, auch danach glücklicherweise nie mehr. Das war die Zeit nach dem Misstrauensvotum Rainer Barzel gegen Willy Brandt. Also Sie hören, Opa erzählt vom Krieg. Und damals sind Hunderttausende in die Parteien gegangen, auch sehr, sehr viele junge Leute. Die einen sind abgebogen zu den Jungsozialisten, zu den jungen Liberalen und andere wiederum zur Jungen Union, auch in meinem Freundeskreis. Und das ist eigentlich das Schöne. Für die persönliche Freundschaft hat das nie eine Rolle gespielt, ob einer zu den Jungsozialisten gegangen ist oder zur Jungen Union. Man blieb befreundet und es könnte uns auch heute noch gut tun. Der Gedanke, wer eine andere Meinung hat als ich, ist nicht mein Feind. Der hat erstmal nur eine andere Meinung.
Ja, dass die Kultur sich ein bisschen ändern müsste heutzutage. Sie haben gerade gesagt, Jungen Union angefangen 1972. Sie haben aber auch eine Ausbildung gestartet. Sie sind Einzelhandelskaufmann, als Lehrling haben Sie gestartet.
Ja, nicht nur gestartet. Ich habe auch die Berufsausbildung abgeschlossen. Ich habe auch 6 Jahre in dem Beruf gearbeitet. Ja. Ich war ja in meinem ersten Leben Supermarktleiter.
Ja. Sie waren ja einer der Jüngsten, habe ich gelesen, ja, in der Vorbereitung.
Im Konzern war ich einer der Jüngsten, auch mit einem der größten Supermärkte. Heute wäre es ein eher kleiner Markt, 500 Quadratmeter. Damals war das schon bei der früheren Konsumgenossenschaft Köln. War das einer der größten Märkte, ja.
Wenn Sie zurückblicken, was hat dieser Job Ihnen mitgegeben für die weitere Zukunft, Vergangenheit auch, oder Zukunft zur damaligen Zeit? Also welche Impulse, weil man wirft ja Politikern vor, dass sie studieren und dann irgendwie sind sie Lehrer oder Juristen, aber sie sind ja aus dem arbeitenden Volk ja auch.
Naja, also ich habe eine abgeschlossene Berufsausbildung. Ich habe dann 6 Jahre im Einzelhandel gearbeitet. Dann habe ich später Jura studiert, 2 Staatsexamina gemacht. Also bei den Grünen würde ich heute nichts mehr mit dem beruflichen Hintergrund. Da sind ja heute viele anders unterwegs. Es ist natürlich gesetzlich nur geregelt. Passives, aktives Wahlrecht, 18 Jahre deutsche Staatsangehörigkeit, da gibt es keinerlei Bildungsvoraussetzungen, Bildungsabschlüsse. Jeder hat gleichen Zugang zum Mandat. Das muss auch so bleiben. Aber es ist schon gut, wenn man ein gewisses Lebensalter hat, eine gewisse Lebenserfahrung hat, wenn man auch mal in der sogenannten freien Wirtschaft gearbeitet hat, nicht nur im Beamtenstatus oder in beamtenähnlichen Verhältnissen, im öffentlichen Dienst, bei Parteien oder Stiftungen, dann sieht man manches anders. Wenn man mal genau wie Millionen andere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch tätig war. Und was ich am meisten für die Politik gebraucht habe, war der Umgang mit Menschen. Du hast ja jeden Tag mit Menschen zu tun. Ich hatte schon in jungen Jahren, mit Anfang 20, Führungsverantwortung bei der Leitung eines Marktes, über 30, weitestgehend ja weibliche Mitarbeiter, also Mitarbeiterinnen. Und ich war ja einer der Jüngsten. Also ich war nur noch die Lehrlinge, bevor sie eine aufregt, das hieß früher so, ja. Lehrlinge. Nur die Lehrlinge waren jünger als ich, da kam ich schon als Chef mit der unangenehmen Nebenfolge, dass viele zu mir sagten, junger Mann, holen Sie mal den Chef, da musste ich immer sagen, halt, junger Chef steht hier. Und das betrifft vor allen Dingen den Umgang mit Reklamationen. Ich hatte in der Ausbildung gelernt, ein unzufriedener Kunde sagt es 7 anderen. Da gab es noch kein Internet, noch kein Social Media. Heute kannst du da 2, 3 Nullen dran machen, wenn das gepostet wird. Also habe ich gesagt, alle Reklamationen mache ich. Wenn irgendjemand kommt, aus welchem Grunde auch immer, berechtigt, unberechtigt, ich möchte das gerne selber machen, ich möchte mich mit den Kunden unterhalten und ich habe dabei sehr viel gelernt. Der Kunde, der nicht mehr kommt, der ist weg. Den kannst du nie mehr gewinnen, aber der Kunde, der noch kommt und reklamiert, den hast du noch nicht verloren. Mhm. Selbst wenn die Reklamation berechtigt ist, aber wenn du ihm respektvoll entgegentrittst, hast du ihn nicht verloren. So ist es in der Politik auch. Manche Klagen sind berechtigt, manche sind nicht berechtigt, aber ich muss in gleicher Weise auf die Menschen zugehen, sie ernst nehmen, auch wenn es Kritik gibt, heißt nicht nach dem Mund reden, heißt aber gut zuhören, wo der Schuh drückt und da, wo man helfen kann, muss man es auch tun. Manchmal kann man auch nicht helfen, dann sollte man nicht so tun, als ob.
Ehrlichkeit ist ein guter Ratgeber.
Authentizität, ja, so das, was die Menschen von uns erwarten.
Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie dann auf dem zweiten Bildungsweg ein Studium begonnen haben, auch abgeschlossen haben, zwei Staatsexamen absolviert hatten. Und wir haben in den Vorbereitungen festgestellt, Sie waren politisch schon kommunalpolitisch aktiv, aber erst im Kreistag, dann kommunalpolitisch und dann in den Deutschen Bundestag 1994 eingezogen. Meine Frage ist, konnten Sie aus der Kommunalpolitik einiges mitnehmen in die Bonner Republik?
Ja, da fehlt ja noch die wichtigste Station dazwischen. Meine Schwester ist älter als ich, hatte schon studiert. Ich glaube, meine Eltern hätten sich bedankt, wenn das zweite Kind jetzt auch noch studiert hätte. Die waren ja froh, dass ich mich selber ernähren konnte. Ich habe ja damals in jungen Jahren schon ganz gutes Geld verdient, hatte mir auch was beiseite gelegt, aber ich wusste, wenn ich das Abitur nachholen möchte, ich brauchte damals noch das Latinum, um überhaupt Jura studieren zu dürfen und das sogenannte Vollabitur, dann muss ich, das sind erstmal 2,5 Jahre und dann kommt auch noch das Studium und dann kommt auch noch die Referendarzeit. Also war klar, ich muss Geld verdienen. Und ich hatte das Glück, damals 12 Jahre für einen Abgeordneten zu arbeiten, für den Abgeordneten des Rheinisch-Bergischen Kreises, meinen Vorgänger Franz Heinrich Krey, was ja nur möglich war, weil der Deutsche Bundestag damals noch in Bonn war. Und das war sehr anstrengend. Also einerseits studieren, andererseits als Abgeordnetenreferent zu arbeiten. Das war immer eine 60-70-Stunden-Woche. Es war eigentlich rückblickend so die härteste Zeit. Mancher Professor hatte behauptet, ich hätte eine Art Fernstudium betrieben, aber es hat dann ganz gut geklappt. Und da habe ich natürlich sehr, sehr viel gelernt für meine spätere Abgeordnetentätigkeit. Wenn du schon 12 Jahre lang den Betrieb kennst, die gesamten Abläufe, die Organisation, dann hilft das enorm, wenn man selbst als Abgeordneter an den Start geht. Also wer ganz frisch in den Bundestag kommt, ohne diese Vorkenntnisse, der braucht mindestens eine Wahlperiode, um sich zu orientieren, wie was funktioniert, egal welcher Partei man jetzt angehört.
Sie waren ja auch dann als Jurist, als Anwalt tätig.
Immer noch. Heute
und immer noch. Hat das auch dazu beigetragen, ein anderes Verständnis für die Zusammenhänge in der politischen Arbeit zu finden?
Ja und nein. Es gibt natürlich viele politische Disziplinen, da hilft dir ein Jurastudium nicht so direkt weiter. Aber wenn du für die Rechts- und Innenpolitik zuständig bist, für die Rechtspolitik sowieso, aber auch die Innenpolitik ist schon stark geprägt von rechtlichen Fragen. Denken Sie mal an den gesamten Bereich des Ausländerrechts, übrigens an das Staatsangehörigkeitsrecht, sehr komplizierte Materie, innere Sicherheit, Polizeirecht, Strafprozessordnung, Gefahrenabwehr und dann der gesamte Bereich Datenschutz, der ja immer komplizierter geworden ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dann hast du als Jurist zu den Materien einen anderen Zugang, insbesondere wenn es um Gesetzgebungsprozesse geht, als die Nichtjuristen. Aber in der Gesundheitspolitik oder in der Entwicklungshilfe nützt ein Jurastudium wenig.
Ja, wir machen jetzt ein bisschen Musik und dann sprechen wir mit Wolfgang Bosbach weiter, weil es gibt noch so viel zu erzählen, zum Beispiel auch über die Bonner Republik ganz konkret, wie da Ihre Erfahrungen gewesen sind und was Sie daraus mitgenommen haben. Also bis gleich. Bei mir ist im Studio Merten Wolfgang Bosbach, ehemaliger Bundestagsabgeordneter, der auch Klartext spricht und weiß, was er will. Wir haben natürlich Sie auch erlebt, als Sie noch in der Bonner Zeit im Bundestag saßen. Wie war das für Sie? War das ein anderes Arbeiten als wie in Berlin? Da hat sich doch einiges geändert. Das war doch alles etwas überschaubarer im kleinen Bonn.
Ja, überschaubarer, das stimmt. Allerdings neigen wir als Menschen dazu, rückwirkend die Zeit immer zu verklären, so als gute alte Zeit. Damals waren die Dinge nicht nur anders, die waren auch noch besser. Deswegen für alle, die sich aufregen über 2024, in 20 Jahren werden wir sagen, weißt du noch, vor 20 Jahren, das war die gute alte Zeit. Und trotzdem haben sie recht, es war kleiner, es war überschaubarer, auch übrigens der Bundestag war ja auch kleiner als der Bundestag heute. Vor allen Dingen war es etwas familiärer. Man kannte auch mehr, als das in Berlin der Fall war. Und eine kleine Anekdote hat so viel ausgesagt über die Atmosphäre, die damals geherrscht hat. Ich konnte ja immer mit dem eigenen Wagen von zu Hause an- und abreisen. Ich war ja Heimschläfer die ersten 6 Jahre, bin immer abends nach Hause gefahren. Also konnte ich den Parkplatz für die Mitarbeiter und Abgeordneten nutzen, direkt am Rhein. Und so 1-2 Mal im Jahr kam ja der Rhein aus dem Bett. Und ich werde nie vergessen einen Anruf eines Pförtners, der sagte, also Herr Bosbach, wenn Sie eine kostenlose Warenwäsche haben wollen, können Sie den Waren stehen lassen. Wenn der Waren gewaschen ist, dann würde ich ihn jetzt wegstellen, da reinkommt. Sowas ist in Berlin unvorstellbar.
Ja, man hat ja auch erfahren, da gab es ja auch manchmal in den damaligen Kneipen in Bonn dann, wo man sich traf. Und
ja, da kann ich nicht mitreden. Das ist in Berlin ja nicht wesentlich anders. Nur ich habe mich ja nie an irgendwas beteiligt. Wir haben damals Kinder bekommen, zum Schluss waren es dann 3 Mädchen und ich war immer gerne zu Hause. Also ich habe mir weder in Berlin noch in Bonn die Nächte um die Ohren geschlagen oder habe da die Abende in Kneipen verbracht, wie die anderen, die immer am Wochenende nach Hause gefahren sind.
Ja, Herr Pinstorf.
Die Bonner Republik haben wir gerade besprochen. Welche Ereignisse der Bonner Republik, die Sie mitbekommen haben, sind prägend für Sie bis heute noch im Gedächtnis? Gibt es Ereignisse, die noch prägend sind, wo Sie heute sagen, boah, das war aber interessant, ein historisches Erlebnis gewesen?
Ja, das war der allererste Tag, der war schon interessant. Das war meine erste Kanzlerwahl, also das war ja auch gleichzeitig dann die letzte Wahlperiode von Helmut Kohl, dessen Büronachbar ich später in Berlin geworden bin. Das war eine interessante Zeit. Und das wird die Hörerinnen und Hörer vielleicht auch interessieren, jetzt egal wer die Koalition gestellt hat, bis heute, nie hat ein Kanzler alle Stimmen bekommen. Nie. Es gab immer Abweichler, immer. Und deswegen, damals gab es eine schmale Mehrheit, war es fraglich, ob Helmut Kohl die Mehrheit bekommen würde oder nicht. Es durften also nicht viele mit Nein stimmen. Und deswegen gab es vorher einen Zählappell. Ob alle Abgeordneten auch tatsächlich da waren, was keineswegs selbstverständlich ist. Also musste man sich auch in eine Anwesenheitsliste eintragen und irgendjemand hat dann festgestellt, oh, komplett, wir sind komplett, haben alle unterschrieben. Also begann die Sitzung. Die Sitzung beginnt immer mit einem Namensaufruf von A bis Z. Und Bundestagspräsidentin war damals Rita Süssmuth. Also hat sie so zügig die Namen vorgelesen, dann stehst du auf und dann gibst du deinen Stimmzettel ab. Auf einmal merkte ich Unruhe. Einer hatte so groß unterschrieben, dass er in das Feld eines Kollegen gekommen war, der aber fehlte. Ausgerechnet ein Abgeordneter aus Baden-Württemberg und ausgerechnet Wolfgang Schäuble war damals Fraktionsvorsitzender. Jetzt wurde nach dem Kollegen gefahndet und Rita Süssmuth wurde gebeten, doch die Namen viel langsamer vorzulesen. Da wusste auch der Letzte im Saal, hier stimmt was nicht. Und dann hat man erstmal einen gefunden, der war noch nicht im Bundestag, der war neu, der aber sagen konnte, der Kollege, den habe ich schon gesehen, der muss also hier sein. Aber wo? Im Büro war er nicht, also hat man dann gefragt, wo kann der übernachtet haben. Und dann hat man in Bonn-Beuel eine Pension ausfindig gemacht und Rita Süssmuth las immer noch die Namen vor, eine Pension ausfindig gemacht, wo dieser Kollege geschlafen haben soll. Also der musste dann sofort ins Bundeshaus, in den Bundestag kommen. Jetzt hat die Wirtin aber wohl gesagt, den kann ich nicht wecken, der hat keinen Weckruf bestellt. Also haben wir gesagt, hier geht es um die Zukunft der Nation, wecken Sie mal den Mann. Ja? Wer weiß, wo der gestern Abend war. Das Interessante ist, jetzt wird es wirklich lustig, das wiederum hat der ZDF-Studioleiter mitbekommen, mein späterer Kollege Reinhard Grindel, der auch später Mitglied des Bundestages war, und dann für kurze Zeit Präsident des Deutschen Fußballbundes. Und der hat gesagt, der Plenarsaal lag ja in Bonn etwas tiefer. Der neue Plenarsaal lag ja etwas die Treppe runter von der Straßenebene. Der hat gesagt, richtet mal die Kamera nur auf die Tür. Gleich kommt einer schweißgebadet reingelaufen, der verpennt hat. Den müsst ihr aufnehmen. Das ist der, um den es hier geht.
Ja.
Und so, genau so war es dann auch. Und der Kollege musste dann auch noch genau an Wolfgang Schäuble vorbei, hat sich da den ersten Anpfiff abgeholt, bevor er überhaupt seine Karriere als Abgeordneter begonnen hat. Und ja, Helmut Kohl war erleichtert und es hat dann am Ende auch gereicht. Es war übrigens nicht nur die erste Periode dieses Kollegen, es war auch seine letzte.
Ja, ja, es gibt viele interessante Ereignisse. Ich hatte mal vor vielen Jahren hier auch Zeitzeugen aus der Zeit der Bonner Republik hier im Studio. Unter anderem einen Platzmeister aus dem Deutschen Bundestag. Er ist leider schon lange tot. Aber er konnte mir damals hier im Gespräch mit ihm ganz, ganz viele Storys erzählen, was er mit den damaligen Politikern, das war natürlich nicht ihre Zeit, Strauß, Wehner und wie sie alle hießen, die dann zu erleben. Und wenn die irgendwelche Probleme hatten, dann musste der Platzmeister mit ihm rausgehen, dass er beruhigte, wie Strauß, der sich sehr schnell auch aufregen konnte, genau wie Wehner. Und ja, was er dann zu hören bekam, also das hat er mir dann alles erzählt und wie das dann so war. Und da hat man auch gemerkt, dass da ja auch ein Mensch dahinter steckt, auch wenn er ein Politiker ist, wo man denkt, oh ja, der hat ja gar keine Gefühle, der ist so eisabgebrüht oder irgendwie. Und das hat mich interessiert und auch imponiert irgendwie, das so zu erleben, so aus erster Hand erzählt zu bekommen. Also ich glaube, da gibt es viele Geschichten, die Sie vielleicht auch noch erzählen können.
Ja, der Unterschied ist, früher blieb es geheim oder es wurde jedenfalls nicht rum erzählt. Vielleicht hinter vorgehaltener Hand, jedenfalls nicht gesendet oder gedruckt. Das ist heute völlig anders. Heute bleibt überhaupt nichts mehr geheim. Nee, gar nichts mehr.
Woran liegt das eigentlich, dass man den Drang hat, Informationen auch in einer Kabinettssitzung an Medienvertretern rauszuhauen?
Also wenn sich früher die Fraktionstüren in Bonn geöffnet haben, da standen da drei Kameras. Vielleicht vier, vielleicht noch drei, vier Hörfunkreporter. Und die schreibende Zunft, wenn sie in Berlin die Türen geöffnet haben, stehen da 40 Kameras. Da wird ja jeder über alles gefragt und Nachrichten sind ja auch eine Ware. Damit wird ja Geld verdient, damit wird ja auch gehandelt und Klickzahlen. Und je fürchterlicher die Nachricht, desto höher sind die Klickzahlen. Und immer wieder wird versucht, etwas zu dramatisieren, zu überhöhen. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was mich selber betrifft, was ganz aktuell ist. Das Telefonat hat 5 Minuten gedauert, länger nicht. Carsten Linnemann ruft mich an und fragt mich, ob ich in den 3 Bundestagswahlkämpfen in den neuen Ländern für die CDU einige Termine wahrnehmen kann. Daraufhin habe ich gesagt, in Ordnung, mache ich. Ich gebe dir die Termine, was ich normalerweise nicht mehr mache. Ich war ja auch voriges Jahr in Hessen im Einsatz, ich war auch in Bayern Einsatz. Total unspektakulär. 14 Tage später ruft Hagen Strauß an von der Saarbrücker Zeitung und sagt, ob es stimmt, dass ich Wahlkampf machen würde in den Ländern, in denen jetzt gewählt wird. Also Sachsen, Brandenburg, Thüringen. Ich habe gesagt, ja, das war's. Das war's. Schlage ich die Zeitung auf, einmal bin ich die Geheimwaffe in den neuen Bundesländern. Nächste Zeitung schlägst du auf, Bosbach soll den Osten retten für die CDU. Übernächste Zeitung hast du das Gefühl, du bist jetzt jeden Tag in den neuen Ländern. Mit mir hat übrigens überhaupt keiner mehr gesprochen. Das heißt, der Erste schreibt die Geschichte und der Nächste muss die weiterdrehen, muss irgendeinen Spin bekommen.
Stille Post ist schon ähnlich.
Ne? Ja, ja, genau, Stille Post. Und am Ende hat mich dann noch Sandra Maischberger Mitte Januar ausgeladen aus einer Sendung, weil ich wäre jetzt nur noch im Wahlkampf unterwegs und da könnte ich ja nicht im Panel ihrer Sendung sitzen. Ich habe gesagt, in Ordnung, alles merkwürdig. Ich habe in Bayern und Hessen mehr Veranstaltungen gemacht als jetzt in den neuen Ländern. Außerdem mache ich die erst im August, aber wenn es so sein soll, dann ist es so. Aber die Medien sollten sich auch mal überlegen, was sie da schreiben und zumindest mal mit den Betroffenen mal sprechen, wie es denn war. Wäre ja auch nicht schlecht. Also ich rege mich zum Beispiel über Falschmeldungen überhaupt nicht mehr auf. Ich komme ja sonst oft aus der Aufregung überhaupt nicht mehr raus. Früher habe ich mich aufgeregt, heute nicht mehr. Heute denke ich, lass es schreiben, was wir wollen. Morgen ist ein neuer Tag.
Was mir auch interessieren würde, Sie sprachen ja eben davon, dass in Berlin ja viel mehr Kameras und Mikrofone dann auf eingerichtet sind.
Social Media.
Sind Sie denn da auch da mal so übergangen worden oder so überrascht worden mit Fragen, wo Sie sauer waren und gesagt
Nein.
haben, ich habe jetzt keine Zeit
Nein,
oder ich habe keine
nicht.
Antwort drauf?
Ja, genau, da muss man das auch sagen. Ja. Also ganz schlimm ist, wenn man auf eine Frage keine Antwort weiß, jedenfalls keine vernünftige, aber so tut, als wüsste man Bescheid. Also wenn ich Dinge gefragt werde, von denen ich keine Ahnung habe, sage ich auch, das kann sein, dass das ein wichtiges Thema ist, aber nicht für mich. Ich habe mich mit dem Thema noch nicht beschäftigt. Grandios war mal Wolfgang Schäuble. Da ging es um die Stationierung der Tornados. Und da ist Wolfgang Schäuble mal gefragt worden, wo denn jetzt, wir haben ja sogar zwei große Geschwader, in Jever und in Neuburg an der Donau, wo denn jetzt die Geschwader stationiert werden. Und da hat er gesagt, ich weiß nicht, wo die Tornados stehen. Ich bin ja froh, wenn ich wüsste, wo mein Auto stehen würde. Ja, warum soll er so tun, als wenn er es wüsste? Ja.
Also Ehrlichkeit ist ein ganz wichtiges Thema. Und auch die klare Kommunikation, ich glaube, das fehlt ja heutzutage uns auch in vielen Dingen. Herr Bosbach, Berlin und Bonn, wir haben den Vergleich schon gerade besprochen. Wenn Sie darüber nachdenken, wo die Entscheidung gefallen ist mit der Hauptstadtentscheidung, die ja viele sagen, ja, Wolfgang Schäuble hat die letzte Rede gehalten dafür, dass noch andere umgekehrt haben und gesagt, ja, Berlin wird die Hauptstadt. Wie haben Sie diese Entscheidung wahrgenommen für sich selber, als die Entscheidung wirklich feststand?
Ja, ich war ja da nicht im Bundestag. Das war ja in der ersten Wahlperiode nach der Wiedervereinigung. Das heißt, als ich in den Bundestag kam, war die Entscheidung schon gefallen. Ich wusste ziemlich genau, wann wir nach Berlin umziehen würden. Das war übrigens auch eine ganz interessante Zeit. Und als Lokalpatriot hätte ich natürlich für Bonn gestimmt. Mein Vorgänger im Wahlkreis hat auch für Bonn gestimmt, wobei ich fairerweise sagen muss, die Arbeitsbedingungen in Berlin sind schon sehr, sehr gut. Wir waren ja auch damals hier verstreut, denken Sie an das ganze Areal Tulpenfeld, in Berlin alles dicht zusammen. Ich war privilegiert, weil ich mein Büro im Langen Eugen hatte, noch 17. Etage bei schönem Wetter mit Blick bis in den Wahlkreis. Aber Berlin hat schon gut funktioniert, auch heute noch, wobei der Bundestag mittlerweile viel zu groß geworden ist. Das ist aber jetzt ein anderes Thema und hat ja seine Gründe auch im Wahlrecht. Mir hat das natürlich leid getan, weil ich wusste, das ist jetzt das Ende des Heimschläfers Bosbach. Ab jetzt geht es montags nach Berlin und freitags abends oder sonntags nach Hause. Und dann ist natürlich vieles zu kurz gekommen, vor allen Dingen zu Hause in der Familie. Denn der Unterschied war, wenn ich aus Bonn nach Hause kam, war immer noch was los. Oder ich habe morgens die Kinder in den Kindergarten gebracht, später in die Schule. Man hat noch was erzählt, rumgeblödelt im Auto. Dann ist auf einmal vorbei. Und wenn du dann nach 6 Tagen Berlin zurückkommst, willst du dann eine Ruhe haben. Zumal das ja zusammenfiel mit meiner Karriere da zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzender. Plötzlich war ich bundesweit im Einsatz. Und dann redest du dir ein, was du heute verpasst, holst du irgendwann nach. Gar nichts holst du nach, überhaupt nichts. Ja? Gestern sind die Kinder in die Schule gegangen, morgen studieren sie und übermorgen wohnen sie nicht mehr zu Hause. So ist das.
Wolfgang Bosbach ist noch hier bei uns im Studio. Und ich möchte gerne von Ihnen wissen, diese Zeit, die wir jetzt haben und wenn Sie in die Zukunft blicken, welches Gefühl haben Sie? Also viele Menschen sind ja auch sehr verunsichert, was uns alles umgibt in der Welt und auch hier bei uns im Land. Wie ordnen Sie das ein?
Also damit kein falscher Eindruck entsteht, ich bin durch und durch CDU, aber wir sollten nicht so tun, als wenn alle Probleme, die wir zurzeit haben, Schuld der Ampel sind oder als wenn wir keine Probleme hätten, wenn wir die Regierung stellen würden. Die Probleme wären ja identisch. Nehmen Sie mal den Konflikt Russland-Ukraine, nehmen Sie mal den Nahostkonflikt und alles, was damit zusammenhängt. Einiges ist allerdings auch von der Ampel selbst zu verschulden oder selbst zu vertreten. Und wir würden sicherlich die eine oder andere Entscheidung anders treffen. Ich mache mir wirklich große Sorgen, ohne Panik zu verbreiten. Ich habe Angst um die politische Stabilität unseres Landes. Es wird immer schwieriger werden, stabile Regierungen zu bilden. Man kann natürlich auf der einen Seite sagen, neue Parteien, Hochamt der Demokratie. Wenn sich neue Parteien gründen, ist eine Herausforderung für die etablierten Parteien. Aber auch Marktwirtschaft in der Demokratie. Neues Angebot, ja, aber wenn die Parteien sich immer weiter auseinanderziehen im Parlament, wenn also die die Ergebnisse pro Partei immer geringer werden, dann wird es auch schwieriger, neue Koalitionen zu bilden oder überhaupt Mehrheiten, stabile Mehrheiten zu finden. Jetzt die Wagenknecht-Partei kommt dazu, halb rechts soll irgendwann was entstehen, vielleicht kommt demnächst noch was, drei Viertel links. Wir zeichnen uns durch ein enormes Maß an politischer Stabilität aus. In der Nachkriegszeit hatten vor Olaf Scholz in 39 Jahren nur drei Bundeskanzler, nur drei Regierungschefs. In 39 Jahren. Gucken Sie mal in den Nachbarländern um, Italien, Griechenland, eine völlig andere Lage. Und ich mache mir auch Sorgen um die wirtschaftliche Stabilität unseres Landes, denn wir werden den Sozialstaat nicht immer weiter ausbauen können, wenn wir wirtschaftlich schwächer werden.
Die Stimmung, die Sie gerade beschrieben haben, das merkt man ja im Umgang mit den Menschen, auch in der Kommunalpolitik vor Ort. Was mir große Sorge bereitet, ist das Treffen in Potsdam, was wohl stattgefunden hat mit ganz verrückten, entschuldigen, dass ich das so sage, Rechtsradikalen, die da meinen, irgendwelche Umsturzpläne im Kopf zu haben. Meine Frage dahin, was kann die Demokratie jetzt tun, dass solche Menschen nicht in die Regierung, an die Macht kommen?
Ja, ist ganz interessant. Ich habe das mit großem Interesse gelesen. Auf der einen Seite Korrektiv, die haben das ja wohl aufgedeckt, und dann die Medien, die sich angeschlossen haben. Auf der anderen Seite im Cicero, das soll ein ganz harmloses Kaffeekränzchen gewesen sein, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir deshalb einen solchen Aufwand betreiben. Ich kann nur sagen, wenn ich schon das Wort Remigration höre oder gar das über Rückführung ehemals ausländischer Staatsangehöriger, jetzt mit deutscher Staatsangehörigkeit, nachgedacht wird, das erinnert mich ja eher an die Wannsee-Konferenz als an vernünftige Überlegungen zur Migrationspolitik. Ein aufrechter Demokrat muss bei sowas schreiend weglaufen. Ich würde es noch gelten lassen, wenn jemand sagt, ich bin da mal aus Interesse halber hingefahren, bin aber dann zusammengezuckt, als ich gesehen habe, wer da auftritt und worum es da geht. Wenn es so war, musst du sofort unter Protest rauslaufen. Ich lasse es auch nicht mehr gelten, dass Leute kommen und sagen, also ich bin sowas von sauer auf die etablierten Parteien, die Republik geht alles schief, nächstes Mal AfD. Aber mit Höcke und so habe ich nichts zu tun. Lasse ich nicht mehr gelten. Wenn du hinter der Fahne Höcke und Co. herläufst, bist du haftbar für das, was da veranstaltet wird. Da kannst du nicht sagen, ich habe die nur aus Protest gewählt, der Rest hat mich nicht interessiert. Das geht nicht. Sicherlich gibt es viele, komme ich nicht auf die Idee zu sagen, alles Nazis. Das haben wir ja bei den Wählerwanderungen in Berlin gesehen. Die Grünen haben 1.000 abgegeben an die AfD. Die FDP hat 1.000 Stimmen abgegeben. Da kann ich ja nicht sagen, gestern liberal, heute Nazi. Das ist ja alles viel zu einfach. Aber der Kern ist völkisch, nationalistisch, rechtsextrem. Und wer da nur in die Nähe kommt, muss mir nicht erzählen, dass er eigentlich ein aufrechter Demokrat ist.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Ich wünsche mir für die Zukunft nicht mehr Streit um des Streites willen, sondern das gilt auch für meine Partei, dass wir als die klare politische Alternative wahrgenommen werden. Es kreuzt ja auch kein Mensch die AfD an in dem Glauben, die machen eine bessere Politik. Das ist ja nur Protest gegen die etablierten Parteien oder gegen die gegenwärtige Politik, was auch immer. Ich wünsche mir, dass wir mal dem anderen zuhören. Möglicherweise hat der andere ja auch mal ein gutes Argument. Und dass in den wesentlichen Fragen, und die wesentlichen Fragen, das ist die Stabilität unserer Demokratie, Kampf gegen jede Form von Extremismus, die Parteien zusammenhalten. Es war gut, dass wir zwei große Volksparteien hatten in der Nachkriegszeit, die für ein enormes Maß auch an gesellschaftlicher Stabilität gesorgt haben. Mittlerweile habe ich ja mit der SPD Mitglied. Das ist ja schon längst keine Volkspartei mehr. Das bringt ja meinen Biorhythmus total durcheinander. Ich habe die immer bekämpft über Jahrzehnte. Jetzt habe ich mit den Genossen auch noch Mitleid.
Aber besser Mitleid als wie Aggressionen. Und das ist das Gute, dass Sie das kritisch sehen und trotzdem da versuchen, damit umzugehen und die Konkurrenz als Partner zu sehen. Und dass man im Gespräch bleibt.
Also ich sage immer, wir kommen aus unterschiedlichen politischen Richtungen, aber wir arbeiten alle auf der gleichen Baustelle.
Ja, genau.
Das ist die Demokratie in unserem Land. Und ich kann mich gut an eine Situation erinnern. Hat man einen Journalist gefragt, ich glaube, es war jemand von der Linkspartei oder von der SPD, ich weiß es nicht mehr genau, ob denn der Ausschussvorsitzende Bosbach fair sei. Und da hat der Kollege gesagt, also der behandelt uns hier im Ausschuss alle gleich. Und da kam ein anderer Kollege und sagte, alle gleich schlecht. Habe ich gesagt, gut, dann lasse ich gelten.
Ja, Herr Bosbach, ich bin jetzt 30 Jahre alt und stelle mir trotzdem die Frage, junge Menschen vor allen Dingen, die wir ja auch irgendwie wieder gewinnen müssen für demokratische Wahlen, Sie haben ja ein Buch geschrieben, das letzte Buch, Wer glaubt noch uns noch? Wie kann man diese Politverdrossenheit wieder in den Griff bekommen? Ich glaube, es ist eher eine Politikerverdrossenheit. Das ist meine These, die ich mitbekomme in den letzten Jahren, in der ich jetzt junge Menschen versuche, an Politik heranzuführen. Also die Frage ist, ganz kurz, versuchen in einem Satz, wie kann man das schaffen, wieder jungen Menschen für die Wahlen, die Europawahl und für die Landtagswahlen zu gewinnen?
Junge Menschen sind meiner Beobachtung nach sehr viel kritischer als die ältere Generation. Die wollen es auch sehr konkret haben. Die wollen nicht einerseits, andererseits, sondern ja und nein, dafür oder dagegen. Vor allen Dingen, was passiert jetzt? Die wollen nicht nur Debatten, Hauptsache wir haben darüber geredet, sondern die wollen auch Ergebnisse sehen. Und Authentizität ist wichtig. Da spielt übrigens das Alter gar nicht so die Rolle des Gesprächspartners, sondern ob jemand authentisch ist. Und da haben junge Menschen ein sehr, sehr feines Gespür dafür. Und wenn sie das Gefühl haben, wir werden hier mit Floskeln abgespeist, dann kannst du sie schnell verlieren für die klassische politische Arbeit.
Geht wählen, ist die Botschaft.
Geht wählen. Ja, engagiert euch, geht wählen. Und es ist natürlich leichter, Kritik zu üben, als sich selber in die politische Arena zu begeben.
Ja. Ja, ich habe noch eine Frage zum Schluss. Was macht Wolfgang Bosbach, wenn er nicht auf Veranstaltungen ist oder wie jetzt hier in einem Radiostudio sitzt?
Also um diese Jahreszeit tummle ich mich gerne im Karneval. Ich war ja auch 22 Jahre Präsident einer Karnevalsgesellschaft. Ich habe über 100 Sitzungen geleitet. Jetzt bin ich heilfroh, wenn ich im Publikum sitze und mal die Seele baumeln lassen kann. Ansonsten im Rahmen meiner Möglichkeiten treibe ich gerne Sport. Fußball ist nicht mehr drin, aber ich laufe gerne Ski. Ich spiele leidenschaftlich gerne Golf und bin immer froh, wenn mich einer fragt, ob ich gut spiele. Der eine sagt so, der andere sagt anders. Aber wenn ich so, wie einmal passiert, viel zu selten, mit meinem Freund Bernd Stelter hier Römerhof eine Runde gehen kann, dann ist mir das mindestens so viel wert wie eine Sitzung im Deutschen Bundestag.
Ja, das nächste Mal bestellen Sie an Bernd Stelter. Herzliche Grüße von uns. Er ist nämlich auch oft hier bei uns im Studio gewesen. Ja, wir kommen zum Ende. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Wir müssen uns leider verabschieden. Es war ein sehr schönes und fruchtbares Gespräch mit Ihnen, Herr Bosbach. Und ich freue mich persönlich sehr gerne, Sie kennengelernt zu haben und dass unsere Hörerinnen und Hörer hoffentlich mit etwas auf den Weg bekommen haben von Ihrer Sicht der Dinge auf die Zeit, die Sie gut beschreiben können und ja, was Sie uns vermittelt haben.
Danke fürs Gespräch, danke für die auch. Mühe und verzweifeln Sie nicht an der Politik.
Ja, danke schön, Herr Ganser, dass ich dabei sein durfte heute auch und ich werde jetzt Herrn Bosbach mitnehmen in die Europaschule zum Bornheimer Ortsgespräch, wo wir noch einige andere spannende Themen besprechen werden.
Ja, ich wünsche Ihnen dazu beide viel Freude und viel Erfolg und viel Publikum und dass Sie auch Ihnen kritische Fragen stellen, aber dann mit viel Verständnis füreinander und nicht aufeinander. Alles Gute und wir verabschieden uns. Mein Name ist Otto Ganser.
Dominik Pinstorf.
Dankeschön und tschüss, bis demnächst mal wieder.
Vielen Dank an die Runde und für das interessante Gespräch, welches aber, wie bereits gesagt, am 15. Januar schon aufgezeichnet wurde.
Wenn Sie mehr zu dieser Sendung erfahren möchten, dann schauen Sie doch einfach mal in unsere Homepage rein, studiomerten.de. Dort können Sie dann gerne alles in Ruhe noch einmal nachlesen oder auch in unserer Mediathek nachhören.
Und das war's mal wieder für heute. Das war das Vorgebirgsmagazin aus Ihrem Studio Merten.
Das Studiogespräch mit Wolfgang Bosbach führten Dominik Pinstorf und Otto Ganser.
Und wir haben Sie heute durch diese Sendung begleitet. Und das sind Bianca Bredemeier
und Dietmar Ballner. In der nächsten Sendung, das ist aber erst am übernächsten Donnerstag, also in 2 Wochen, dann stellen wir das Bornheimer Kulturforum mit seinem aktuellen Programm vor.
Ihnen wünschen wir jetzt noch einen angenehmen Abend mit dem Programm von Radio Bonn-Rhein-Sieg. Und wir sagen Tschüss, bis in 14 Tagen. Und danke fürs Zuhören und für Ihre Zeit.
Unsere Studiomärkten-Hotline
022 27 46 76.
E-Mail studio.merten@t-online.de.
Und im Internet studiomerten.de.